Geliebte Gemeinde des Herrn Jesus Christus, unser Gott ist ein freier Gott. Paulus geht davon aus und verwendet oder greift diese Lehre auf, indem er sich verteidigt vor den Anschuldigungen in Galatien, in den Gemeinden in Galatien. Wir befinden uns ja in der Reihe zu dem Galaterbrief. Wir haben ja letztes Mal einen großen Sprung gemacht und wollen jetzt aus diesem großen Text einen Vers herausgreifen, weil dieser Vers uns ein großes Paket an der Lehre der Bibel zu sagen hat. Es ist ja so, wir erinnern uns, möglicherweise ist es am Abend vor dem Apostelkonzil, die junge Gemeinde, erst möglicherweise 15 Jahre alt, steht vor einer großen Entscheidung, eine große, schwere Last liegt auf der Gemeinde und es geht um die Frage Glaube oder Beschneidung. Welcher Weg führt zum Heil? Und jetzt werfen Menschen in den Gemeinden in Galatien Paulus vor, dass er ein menschliches Evangelium verkündet, das fehlerhaft ist. Und sie haben aber die Lehre Gottes zu den Galatern gebracht. Und um diesen Vorwurf zu entkräften, schreibt Paulus in Kapitel 1, Vers 15, diesen Text und weist darauf hin, dass sein Evangelium von Gott, dem freien Gott, kommt. Wir lesen den Text, Galater 1, Vers 15. Doch Gott hatte beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott hatte mich ja schon für sich ausgesondert, als ich noch im Leib meiner Mutter war und hatte mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. So, dass Paulus sich hier, so wie wir das hier im Bild auch sehen, er an die Situation zurück erinnert, die wir in Apostelgeschichte 9 überliefert haben. Paulus ist ja unterwegs, die Gemeinde Gottes zu verhaften, weil er der Ansicht ist, dass sie in den falschen Weg gehen. Er will sie davon überzeugen, dass es falsch ist. Und ganz plötzlich sieht er ein ganz helles Licht, Gott begegnet ihm und macht ihm klar, Paulus, ich möchte, dass du mein Werkzeug wirst und du wirst sehen, wie viel du selbst zu leiden hast für mich. Und an diese Begebenheit aus Apostelgeschichte 9 erinnert Paulus hier in diesem Text. Und da heißt es, doch dann hatte Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren in diesem wunderbaren Licht. Gott hatte mich schon vorher ausgesondert, als ich noch im Leib meiner Mutter war und hatte mich dazu in seiner Gnade bestimmt, ihm zu dienen. Es geht hier um die Lehre der Erwählung, um die Lehre der Vorherbestimmung. Diese Lehre der Erwählung und die Lehre der Vorherbestimmung soll uns nicht erschrecken, sie soll uns auch nicht durcheinander bringen, sondern sie soll uns vielmehr trösten. Sie soll uns eine himmlische Ruhe bringen, das Wissen um die Vorherbestimmung und der Erwählung Gottes. Vielleicht auch gerade in Situationen, die wir ja jetzt weltweit durchmachen. Ich habe jetzt gestern morgens noch in den Nachrichten gehört, dass in letzter Sekunde sozusagen in den USA der Haushalt verabschiedet wurde. Wäre es nicht dazu gekommen, würde es wohl dazu kommen, so die Nachrichten, dass etwa 800.000 Beamte entlassen werden müssen, weil das Land bankrott ist und seine Ämter nicht bezahlen kann. Wir denken genauso an Japan, an die ganz schlimme Tragödie, an das Erdbeben, das ein Land wirtschaftlich zerschlagen hat. Riesenwellen überfluten ein Atomkraftwerk und die Menschen sind außerstande, da die Gefahren irgendwie zu bändigen, weil da solche Kräfte wirken. Durchaus aber auch der persönliche Leistungsdruck, der uns verfolgt, die persönlichen Beziehungsschwierigkeiten, die wir haben, also die persönlichen Nöten. Und gerade in solchen Situationen zu wissen, dass es eine Erwählung Gottes gibt und eine Vorherbestimmung Gottes gibt, das schafft uns Ruhe und das schafft in uns Trost. Natürlich gab es auch sehr viele, im wahrsten Sinne des Wortes, Auseinandersetzungen bei diesem Thema. Menschen haben sich weit auseinandergesetzt, weil sie das sehr unterschiedlich angegangen sind. Es ist natürlich auch vorgekommen, dass viele Menschen oder einige zu Verfehlungen geführt haben. So haben sich in Südafrika zum Beispiel die Weißen als die auserwählte Hautfarbe gesehen, um damit die afrikanischen Völker zu unterdrücken. Viele Diktatoren sehen in sich als den auserwählten und vorherbestimmten Leiter des Landes. Auch durchaus bekannt in christlichen Werken, dass sich auch da Leiter als die von Gott bestimmten Leiter sehen, um über die ihnen zugeteilte Gemeinde oder Mitarbeiter zu herrschen. Also dieses Thema Auserwählung führt zu Verwirrungen, führt zu Verirrungen und führt auch zu Auseinandersetzungen. Insofern wollen wir uns sehr nah an dem Bibeltext halten und versuchen, da einige Antworten zu finden. Es beginnt alles mit der großen Frage, was regiert die Welt? Was entscheidet, was in der Welt passiert oder nicht passiert? Und das lesen wir in dem ersten Satz. Da sagt Paulus, doch es hat Gott gefallen, so übersetzen das andere und so wäre das auch etwas näher an dem griechischen Text. Es hat Gott gefallen, mir zu offenbaren. Das heißt, Gottes Wohlgefallen, sein Ratschluss bestimmt alles, was in der Welt passiert oder nicht passiert. Als Gott sich Mose vorstellt, 2. Mose 3, Vers 14, und Mose wissen will, ja, mit wem habe ich es denn zu tun? Wessen Visitenkarte soll ich dem Volk zeigen, wenn sie mich fragen, ja, warum willst du uns herausführen? Dann sagt Gott, ich bin Jahwe, ich bin, der ich bin. Punkt. Ich bin, der ich bin. Wer kann da noch etwas dagegen sagen? Gott wird so sein, wie er sein wird. Er war so, wie er war und er ist, wer er ist. Da ist nichts mehr hinzuzufügen. Und deswegen ist Gottes Ratschluss und Gottes Wille ein lebendiger Wille. Es ist ein souveräner Wille. Es ist ein unveränderlicher Wille. Und dieser Wille führt alles, was passiert, zu seiner Verherrlichung. Von daher lesen wir gerade auch in Römer 9 bis 11, das ist ja ein ganz spannendes Kapitel, wo es zunächst einmal um Weltgeschichte geht. Da weist Paulus darauf hin, dass Mose und auch Israel die Erwählung Gottes nicht durch menschliche Leistungen erbracht haben, sondern aus freier Gnade haben sie die Erwählung bekommen. Da heißt es, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Punkt. Der Pharao musste sich sagen lassen, dass seine Verhärtung nicht nur durch ihn, sondern durch Gott mit verursacht wurde. Sprüche 16, Vers 4 heißt es, der Herr macht alles zu seinem Zweck, sogar den Gottlosen für den bösen Tag. Da könnten wir natürlich dazu kommen und sagen, wie kann Gott das machen? Warum entscheidet er sich dafür? Warum nicht wofür? Für einen anderen Weg? Da heißt es in Römer 9, Gott ist dem Menschen keine Rechenschaft schuldig. Wie könnte denn auch der Ton dem Töpfer sagen, bitte forme mich zu einem Gefäß der Ehre oder forme mich doch bitte nicht zu einem Gefäß der Unehre. Der Ton hat dem Töpfer nichts zu sagen. Gottes Ratschluss, seinen Willen, setzt er auch selbst durch. Philipper 2, Vers 13, da heißt es, und Gott bewirkt das Wollen und das Vollbringen. Er hat einen Plan, einen Ratschluss und damit es auch ausgeführt wird, schenkt er das Wollen und schenkt er auch das Vollbringen. Also sorgt Gott selbst dafür, dass sein Ratschluss auch tatsächlich umgesetzt wird. Jetzt könnten wir denken, da ist ja ein Despot, da ist ein Gott, der nach Lust und Laune reagiert, der willkürlich reagiert. Nein, Psalm 103, aber auch Epheser 2 sagen uns, dass im Mittelpunkt von Gottes Ratschluss sein Erbarmen steht. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ist das nicht ungerecht? Vor menschlicher Kritik werden wir sogar gewarnt. Jesaja 45 sagt, weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Wollt ihr mir Befehl geben? Also wir haben kein Recht, Gott zu hinterfragen. Es ist Gottes souveräner Wille, zu entscheiden, wie er die Welt regiert. Und in diesem Fall bei Paulus hat es Gott gefallen, war sein Ratschluss, Paulus an dieser Stelle Jesus zu offenbaren. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, welche Rolle spielen wir denn überhaupt in dem Ratschluss Gottes? Was hat denn Gott jetzt für mich bestimmt? Wie viel von meinen Lebensentscheidungen, die ich ja bisher getroffen habe oder heute Morgen getroffen habe, waren schon vorherbestimmt? Hätte ich mich dann auch für ein anderes Brötchen entscheiden können oder wollte Gott das von vornherein, dass ich Brot esse? Wie viel von dem, was ich erlebe und von dem, was ich erfahre, war schon von vornherein bestimmt und ich hatte da gar keinen Einfluss darauf? Um dieser Frage ein wenig nachzugehen, schauen wir zunächst auf Paulus und wie er diese Frage beantwortet. Da sagt er, Gott hat mich schon für sich ausgesondert oder auserwählt, als ich noch im Leib meiner Mutter war. Um das einmal etwas näher oder einfach zu erklären, möchte ich eine kleine Skizze erstellen. Was ist denn jetzt Gottes Wille? Und da lesen wir zunächst einmal in Matthäus 11, 27. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das heißt, als Gott die Welt geschaffen hat, hat er sie zu seiner Ehre geschaffen. Wir wissen aber, dass der Mensch, der in einer wunderschönen Umgebung hineingesetzt wurde von Gott, es nicht dabei belassen hat, sondern er hat Gott misstraut und hat dem Teufel viel mehr vertraut, weil der Teufel mir gesagt hat, ja, Gott möchte dir etwas vorenthalten. Glaub ihm das doch nicht so einfach. Und so wählt der Mensch den Weg des Teufels und ist damit verurteilt. Die gesamte Schöpfung, selbst die Natur, steht unter diesem Fluch und unter dem Urteil Gottes zum Tod. Und jetzt kommt Jesus, so wie wir das gelesen haben, Matthäus 11, Vers 27, spricht Jesus eine Einladung an alle aus. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ähnlich formuliert es Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 4. Da heißt es, Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also ist es wieder die gesamte Schöpfung und jeder Mensch, der eingeladen ist. aber zu Gott kommen oder an ihn glauben, tun nur die, die Gott erwählt hat. In welchem Verhältnis die Erwählten zu der gesamten Bevölkerung stehen, wissen wir nicht. Ist uns auch verboten, darüber nachzudenken. Aber in Apostelgeschichte 13, Vers 48 lesen wir: Als aber die aus den Nationen hörten, die Nachricht von Jesus, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn, und es glaubten so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Es glauben an Jesus die, die er erwählt hat. Und die er erwählt hat, mit denen hat er auch eine Absicht. Mit denen hat Gott etwas vor. Und da lesen wir in Römer 8, Vers 28 bis 30. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz oder seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, hat er vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter den vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das lesen wir aus der Heiligen Schrift. Die Einladung gilt an alle. Die Einladung annehmen, tun aber nur wenige. Eingeladen sind viele, Matthäus 20, aber erwählt sind nur wenige. So können wir uns die Frage stellen, ja, was ist denn mit meinem Beruf? Hat Gott mich dazu bestimmt, dass ich Werkzeugmechaniker werden sollte? Oder jetzt stehe ich vor der Entscheidung, mich irgendwie beruflich entscheiden zu müssen, was ist denn Gottes Wille für meinen Beruf? Was ist denn Gottes Wille für meine Partnerschaft, für meine Ehe? Ist es eher Peter oder ist es eher Michael? Wie entscheide ich mich? Hat Gott vielleicht einen ganz anderen für mich vorherbestimmt und vorbereitet, den ich heiraten soll? In welche Gemeinde soll ich gehen? Hohenlohe oder Heiden-Ollendorf? Hat Gott das auch irgendwie bestimmt? Und so stellen wir uns Fragen. Was wir hier bei Paulus feststellen, ist, dass Gott, und dass wir aus den Bibeltext herauslesen können, dass Gott erwählt zum Leben. Und dass Gott bestimmt, wer zum Leben kommen soll. Und diese ruft er dann auch. Aber Gott bestimmt meiner Ansicht nach nicht, welchen Beruf wir wählen sollen, wen wir heiraten sollen. Das, meine ich, sind Lebensentscheidungen, die Gott in unsere Verantwortung gelegt hat und uns gesagt hat, ihr habt erstens meine Gebote, zweitens habt ihr Weisheit und drittens entscheidet ihr euch dann nach eurem Herzen und nach eurem Gewissen. So sagt Thomas Schirmacher, sind die drei Seiten einer Entscheidung im Leben. Also innerhalb des Lebens, wenn ich mich für einen Beruf entscheide, frage ich mich, ist dieser Beruf entsprechend von Gottes heiligem Wesen? Spricht irgendetwas dagegen, dass ich mich für diesen Beruf entscheide? Wahrscheinlich nicht. Zweite Frage ist, ist es klug, mich für diesen Beruf zu entscheiden? Dafür gibt es natürlich mehrere Tests, dafür gibt es die Eltern, dafür gibt es Lehrer, die einen beraten können, dafür gibt es Praktika und so weiter. Und wem es dann noch an Weisheit mangelt, so sagt Gott, der bitte mich, ich werde ihm Weisheit geben, um diese Lebensentscheidungen zu treffen. Aber letztendlich, für welchen Beruf ich mich jetzt dann schließlich entscheide, ist eine persönliche Entscheidung des Herzens. Was wir aber gewiss sagen können, ist, nach Römer 8, dass beide Berufe dazu beitragen werden, zum Guten. Es heißt, wir wissen aber denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Also ist es wahrscheinlich nicht so wichtig, ob es Gottes Wille, Gottes Absicht ist, sondern es ist wichtig, dass ich mich klug entscheide in meinem Leben. Aber egal, wie ich mich entscheide, wird Gott wohl dafür sorgen, dass alles gut wird. Ich glaube, dass das ein ganz großer Trost ist und uns sehr viel Spannung herausnimmt. Aber die Erwählung zum Leben, zum ewigen Leben, zum Heil, die ist völlig unabhängig von unserer Entscheidung. Sie ist sogar unabhängig von unserer Bekehrung. Denn wir lesen in Römer 9, Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandens Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Ob ich das Heil erlange oder nicht, liegt nicht daran, was ich Gott vorzuweisen habe, ob ich mich für ihn entschieden habe, ob ich gut gelebt habe. Es liegt nicht an meinem Wollen und auch nicht an meinem Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Den Vers, den wir gerade in der Kindergeschichte halten, aus Johannes 1, Vers 12, geht ja so weiter. Alle denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Vers 13, sie wurden es aber weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Dass ein Mensch zu Gott kommt und das Heil bekommt, liegt einzig und allein an Gott und keinesfalls an irgendwelchen Entscheidungen oder Leistungen eines Menschen. Denn Gott hat uns sogar vor Grundlegung der Welt erwählt und es heißt sogar in Offenbarung 17, Vers 8, dass die Bewohner der Erde, also die jetzt in diesem Fall nicht erwählt waren, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, vor Grundlegung der Welt werden sich wundern und so weiter. Das heißt, selbst das Eintragen meines Namens oder des Namens des Erwählten ins Buch des Lebens passiert noch lange bevor ich geboren wurde und sogar noch vor der Geburt der Schöpfung, sondern vor der Schöpfung. Und das ist ein großes Geheimnis Gottes. Insofern stellen wir uns dann die Frage, ja, was ist denn jetzt, wie können wir denn irgendwas dazu beitragen, dass Menschen gläubig werden? Oder können wir uns einfach nur hinsetzen und abwarten, denn Gott hat sie ja schon erwählt, dann wird er auch dafür sorgen, dass sie irgendwie gläubig werden. Nein, sagt Paulus in Römer 10, der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Gehörten. Also muss gepredigt werden, damit Leute das Heil bekommen. Und gepredigt wird nur, wenn auch ausgesandt wird. Und da ist die Verantwortung der Gemeinde, auszusenden, zu predigen, damit die Leute das verstehen. Und insofern sagt Paulus, oder sagt Gott zu Paulus, Apostelgeschichte 18, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand soll dich angreifen, dir Böses tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und wer weiß, wie groß das Volk Gottes hier in Detmold bei uns ist, vor unserer Haustür. Unsere Verantwortung ist jetzt, hinauszugehen und zu predigen. Für uns gilt, jeden Menschen, den wir treffen, einzuladen. Wer weiß, ob er ein Erwählter ist oder nicht, können wir nicht bestimmen. Das liegt in Gottes Gnade. Unsere Verantwortung ist, hinauszugehen und zu predigen und den Leuten das zu erklären. Und die richtige Sprache zu finden, um die Leute zu erreichen. Und wenn wir bisher nicht den Weg gefunden haben, dann müssen wir weitersuchen, wie wir an die Leute drankommen, ihnen das verständlich machen, die Einladung Gottes, dass Gott nämlich will, dass sie gerettet werden. Denn stellen wir mal vor, es sind Erwählte, aber wir predigen denen nicht. Es gibt eine klare Unterscheidung zu den Ungläubigen, da heißt es in Petrus, für euch nun, die ihr glaubt, ist es kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm. Und hier die Erklärung, weil sie nicht das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Und die Leute, die dem Wort nicht glauben, sie sind für den Zorn bestimmt. Judas 1, Vers 4, denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Und in Johannes 3, Vers 36, da heißt es ja, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das heißt, die Leute, die bleiben unter dem Zorn Gottes und sind unter dem Zorn Gottes. Es sei denn, Gott erwählt sie, wir predigen und sie nehmen die Predigt an. Und aus diesen Auserwählten beruft Gott. Und deswegen hier auch der letzte Teil des Verses aus Galater 1, Vers 15. Gott hat ihn also erwählt. Darauf hat Paulus überhaupt gar keinen Einfluss gehabt. Als er unterwegs nach Damaskus war, war er alles andere als ein guter, frommer, toller Mensch, den Gott hätte gebrauchen können, sondern er war vielmehr ein Feind Gottes. Und dann offenbart Gott ihm plötzlich seinen Sohn, völlig ohne Wissen und Entscheiden von Paulus. Und dann kommt der nächste Teil und den Erwählten, den beruft Gott. Und er hatte mich dazu in seiner Gnade bestimmt, oder wie wir es im griechischen Text haben, berufen, ihm zu dienen. Das heißt, aus der großen Schar der Erwählten beruft Gott. Gott beruft alle, die er erwählt hat. Und dieser Ruf ist nicht einfach mal eine Einladung, auf die wir eingehen können oder nicht. Es ist eine Einladung eines Königs an seine Untergeordnete. Es ist ein Rufen des Königs an seine Untergebenen. Und trotzdem kann der Mensch, so wie wir das an Jona sehen, sich dieser Einladung verwehren oder ihr irgendwie ausweichen. Also auf Gottes Ratschluss haben wir keinen Einfluss. Auf Gottes Erwählen haben wir gar keinen Einfluss. Ist noch lange vor Schöpfung der Welt passiert. Aber auf Gottes Rufen, auf Gottes Berufen, da haben wir einen Einfluss. Wir können dem folgen oder wir können uns dem verweigern. Und insofern ist Vorherbestimmung, Erwählung und Verantwortung, die gehören miteinander zusammen. Und so heißt es in Philipper 2, schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Also wir sollen aktiv werden, wir sollen mit Furcht und Zittern unser Heil schaffen. Auf der anderen Seite heißt es dann aber, denn es ist Gott, der in euch das Wollen und das Vollbringen schafft. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, auch die Erwählten sind gewarnt vor dem Gericht. Hebräer 10, Vers 26, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. So dass die Bibel uns davor warnt, das Erkannte wegzuwerfen. Denn dann wartet ein schreckliches Gericht mit gierigem Feuer auf uns. Das heißt, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Und daran halten wir uns. Und davon, von dem Sohn und von der Liebe Gottes, kann uns nichts scheiden. Heißt es nicht so in Römer 8, Vers 30, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Da können Gewalten kommen, da können Katastrophen kommen, da können Nöte kommen, da können Probleme kommen, da kann Leistungsdruck kommen, da können Schwierigkeiten kommen, da können Krankheiten, Behinderungen kommen. Aber von der Liebe Gottes kann uns nichts scheiden. Und insofern können wir die Lehre der Erwählung mal in 4 Punkten zusammenfassen. Erstens, die Erwählung ist nie eine Erklärung, sondern es ist ein Geheimnis. Zweitens, es ist verboten, Überlegungen anzustellen, wie viele könnten erwählt sein, sind sie erwählt, sind sie nicht erwählt. Ein Prediger sagte, es ist ganz einfach, es steht ein großes Zelt, da ist die Überschrift oder die Aufschrift, kommt her zu mir alle. Und die Leute, die reinkommen und dann sich im Zelt innen befinden, sehen die Innenaufschrift des Zeltes: Du bist erwählt. Insofern können wir von vornherein nicht sagen, wer erwählt ist, wer nicht erwählt ist, sondern wer glaubt an den Sohn, der hat das ewige Leben. Drittens stellen wir auch fest, dass Gott nie zum Schlechten vorherbestimmt. Es ist der Mensch, der durch eigenes Verschulden zu Fall kommt. Es ist vielmehr Gottes Erbarmen, dass wir erwählt werden. Und insofern können wir nicht sagen, es ist doch ungerecht. Das sind so viele Menschen. Warum hat Gott nicht jeden erwählt? Das bleibt sein Geheimnis. Wir sollen Gott dafür dankbar sein, dass er in seiner Gnade und in seinem Erbarmen überhaupt Menschen erwählt hat und ihnen Leben schenkt und sie zum ewigen Leben bestimmt. Und insofern ist viertens der einzige Sinn aller Betrachtungen der Bibel zu diesem Thema, dass wir feststellen, dass wir zuerst geliebt wurden, obwohl wir völlig unwürdig waren und den Tod verdient hätten. Als geschaffene Menschen sind wir verurteilte Menschen, weil wir uns gegen Gottes Gebot aufgelehnt haben. Aber wir sind eingeladen, zu Jesus zu kommen. Und insofern, wer im Unglauben verharrt, wird gegen Gott protestieren. Der wird sagen, das ist ungerecht. Das steht Gott gar nicht zu entscheiden, wer leben darf oder wer nicht. Gott sagt, ich bin, der ich bin. Punkt. Niemand kann Gott zur Rechenschaft ziehen. Wer religiös ist, der wird ein Interesse daran haben, Gott seine Leistungen vorzuweisen und zeigen, aber Gott, guck, was ich alles geleistet habe, reicht es nicht vielleicht ein wenig aus, um in den Himmel zu kommen? Nichts. Gottes Entscheidung zum Leben ist weit vor unseren Leistungen getroffen, nämlich vor Erwählung der Welt. Und der rechte Christ, der vernimmt die Forderung des Gesetzes auf und sieht in aller Klarheit und Schärfe, was Gott von ihm verlangt und weiß, dass er auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Insofern, was soll ich jetzt tun? Was ist Gottes Wille? Welche Entscheidungen sind schon vorherbestimmt? Können wir sagen, tue Buße und kehre um. Das gilt für alle. Und bestätige das dann in der Taufe. Und ich meine, dass die Taufe dann der Schritt zum Gehorsam ist. Ich glaube, dass die Taufe nicht der Gehorsamschritt ist, sondern der Schritt zum Gehorsam, eine Verpflichtung. Ich werde in die Gemeinde Gottes mit aufgenommen und verpflichte mich, würdig zu leben, demjenigen, der mich gerufen hat. Und das zeige ich in der Taufe. Und wie ich leben soll, wie ich Gott gehorsam sein soll, das wird mir die Gemeinde beibringen. Heißt es nicht so in Matthäus 28, geht hin, macht zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und ihn dann anschließend erklärt, was sie zu tun haben, ihnen alles erklärt, was ich euch befohlen habe. Denn ich werde bei euch sein bis ans Ende der Welt. Also wir tun Buße, bestätigen das in der Taufe, dass wir mit Gott leben wollen und suchen dann mit unseren Gaben, uns nützlich zu machen in der Gemeinde. Und alle Lebensentscheidungen, die wir zu treffen haben, treffen wir eben nach diesen drei Fragen: Gebote Gottes, werden die eingehalten? Ist es weise, ist es klug, mich so zu entscheiden? Und kann ich mit meinem Gewissen diese Entscheidung vereinbaren? Von Enttäuschungen und Fehlern lassen wir uns nicht fertig machen, sondern singen dann nochmal das Lied, das wir ja vorhin gesungen haben, seine Treue bleibt ewiglich. Und können dann nach und nach verstehen, was es bedeutet, erwählt und berufen zu sein. Dafür haben wir dann den letzten Text von Paulus, sodass wir das in unseren Gebeten Gott ausdrücken können und sagen können: O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind deine Gerichte und unausspürbar deine Wege. Denn wer hat den Herrn, des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher etwas gegeben und es wird von ihm vergolten werden. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns Gott dafür danken, dass seine Geheimnisse groß sind, dass er aus seinem Erbarmen beschlossen hat, Menschen zum Leben zu bestimmen. Lass uns die Warnungen ernst nehmen, Verantwortung wahrnehmen und würdig unserer Berufung leben. Lass uns miteinander beten.